Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Martin und ich haben uns heute wieder einen Gast eingeladen. Er begleitet als Agile Coach Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Agilität. Nach seiner Promotion in Informatik arbeitet er als IT-Projektleiter bei MSG, bevor er 2010 als Senior Partner und später Geschäftsführer zur ESC Solutions wechselte. In den letzten Jahren unterstützte er die BMW Group IT als Agile Transformation Agent auf der Reise hin zu 100% Agile. Nach einer Zwischenstation bei Infineon leitet er seit April 2022 bei Allianz Consulting die Practice Area Agile. Er teilt seit 2010 seine Gedanken zum Thema Führung, Digitalisierung, neue Arbeit und Agilität in seinem erfolgreichen Blog. Als gefragter Speaker und Thoughtleader in der Branche ist er eine inspirierende Persönlichkeit, die komplexe Themen verständlich kommunizieren kann. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Zeit, Markus Reitner.
Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein bei euch.
Hallo Markus, grüß dich.
Hallo Martin.
Ja, wir starten immer mit der Frage, so ein bisschen, was beschäftigt dich denn momentan? Schreibst ein neues Buch, was ist gerade, was dich beschäftigt? Was treibt dich um?
Ich würde gerne ein neues Buch schreiben. Mich beschäftigt aber, dass ich kaum Zeit dafür finde. Ich war schon mal deutlich häufiger am Schreiben. Habe fast jede Woche mal einen Blogpost geschrieben früher. Ich schaffe das gerade im Moment nicht. Und insofern fehlt mir so auch ein bisschen die Dynamik, jetzt in das neue Buch einzusteigen. Ich würde aber gerne mehr über das Thema Agile Transformation schreiben, weil also vieles von dem, was ich immer geschrieben habe in der Vergangenheit, ist ja einerseits das Thema Leadership und war andererseits viel natürlich Thema Agile Transformation und so geprägt. Und den Leadership-Teil habe ich ja schon verarbeitet im Manifest für menschliche Führung. Aber den ganzen Teil rund um Agile Transformation, der liegt jetzt noch rum als einzelne Blogposts und da könnte man schon noch was machen damit.
Spannend.
Mit was beschäftigst du dich dann? Also wenn jetzt die Zeit nicht bleibt zum Schreiben, was sind dann Themen, die dich den ganzen Tag aufhalten?
Naja, einerseits habe ich natürlich Familie, also drei Kinder und einen Hund, ja, also, und eine Frau. Ja, das beschäftigt. Andererseits natürlich auch einen Hauptjob. Ja. Ich bin ja nicht nur Autor, Blogger und Keynote-Speaker, sondern ich leite ja, wie du gesagt hast, die Agile Practice Area hier in Allianz Consulting und haben auch 22 Agile Coaches, die im Unternehmen hier die agile Transformation mal groß, mal klein begleiten und ja, auch selbst wenn es selbst organisiert ist, sind lauter erwachsene Menschen und Agile Coaches und wenn das nicht selbst organisiert funktioniert, wo dann? Aber selbst mit der Selbstorganisation muss man ja dennoch so ein bisschen da sein, Richtung geben. Ja. Das beschäftigt mich.
Ja, das Führen von 20 Agile Coaches, das ist ja durchaus geistig anspruchsvoll, ne? Also die wollen ja auch gefördert und die fordern einen ja auch immer. Also diese Denkzeit, die man dafür braucht, um sich da reinzudenken und in Hilfestellung zu geben, ist, ich kann mir das gut vorstellen, ist massiv. Ja.
Ja, und ein Stück weit einfach auch zu verstehen, was braucht die Organisation denn und wo wollen wir uns strategisch hinentwickeln, was müssen wir für Akzente setzen, wo müssen wir uns vielleicht noch weiterbilden, welche Angebote können wir schnüren, auch mit anderen Sachen zusammen. Ich meine, Agile ist ja nicht alleine auf der Welt, ne? Da gibt es ja außenrum noch viele Dinge, die man auch damit gerne verbinden könnte, also nur Process Mining zum Beispiel, AI ist natürlich ein Thema, ja, wo man sagt, wie passt denn das alles zusammen? Das sind die Dinge, die uns so beschäftigen.
Ist jetzt ein Titel von einem Buch mit Agile Transformation, nehmen wir mal an, das würde so heißen oder so, ja, ist das nicht eigentlich schon am Ende des Hypezykluses? Also müsste man eigentlich nicht Streiche Agile machen, damit sich das verkauft? Weil wir nehmen ja auch wahr, dass das ganz viel so, immer wenn man darüber diskutiert, ob man was richtig oder falsch macht, ne, dann mutet es einen an, dass es am Ende vom Hypezyklus ist so ein bisschen. Wie siehst du das? Ist Agilität eigentlich schon vorbei wieder als Trend oder als Mode?
Als Mode, ja. Als Mode, glaube ich, ist es jetzt durch. Ja. Heißt es deswegen, dass alle das umgesetzt haben? Ganz sicher nicht. Also wir alle wissen das, also zumindest so, wie wir jetzt zusammensitzen. Da könnte man noch ganz viel mehr machen. Aber als Modebegriff ist es jetzt eigentlich durch. Das würde ich auch sagen. Ja, müssen wir streichen. Also das, wenn, dann würde ich auch eher nur was in Richtung so die Pitfalls oder die Missverständnisse oder sowas in die Richtung. Kein Handbuch oder das Anti-Handbuch würde ich, wenn dann, schreiben dazu oder irgendwie
Ja.
sowas.
So Mythen der Agilität.
Genau,
Wir werden
genau.
schneller oder so. Ja, das Symptom sozusagen zur Methode zu erheben. Jetzt bist du ja auch von einem Startup gekommen, in diesem großen Konzern mit diesen 20 Agile Coaches. Und was würdest du denn jemanden, der jetzt von so einem Startup kommt, in so einen Konzern geht, was würdest du denn jetzt für einen Tipp geben? Was soll der als erstes machen, unbedingt? Und was soll er bitteschön sein lassen? Auf jeden Fall. Aus deiner Erfahrung heraus.
So, tatsächlich bin ich ja vom Startup in den Konzern in die BMW IT, damals 2015. Also das war der
Ja.
Schritt. Also seitdem bin ich ja das Konzerninnenleben gewohnt. Aber damals hatte ich wirklich diese Anpassungsschmerzen. Und ich hatte tatsächlich, ich kannte die BMW IT ja super, weil ich habe ja 10 Jahre vorher schon Projekte für die gemacht. Insofern könnte man annehmen, ich wüsste eigentlich, worauf ich mich einlasse. Ja, jetzt von extern auf intern wechseln, das kann jetzt nicht so viel anders sein, aber es fühlt sich ganz anders an. Es fühlte sich für mich so überbehütet an. Ja, ich kam also aus einer Zeit, wo ich ganz viel selber entscheiden durfte, auch musste, in eine Welt, wo ich angehalten werde, den Handlauf an der Treppe zu benutzen. Ja. Also ist es richtig, den Handlauf zu benutzen? Na, ohne Frage. Viele Unfälle passieren auf der Treppe, wenn man erklären lassen. Aber trotzdem fühlt es sich für mich falsch an, überreguliert an. Ich fühlte mich überbehütet. Und dessen muss man sich aber klar sein, dass in so einem Konzern auch ganz vieles geregelt ist, ne? Auch überregelt ist. Und was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass trotzdem oder vielleicht deswegen es immer auch Freiheiten und so teilweise sogar Untergrundbewegungen gibt. Also ich kenne gerade bei BMW viele solche Graswurzelbewegungen, nennen wir es mal vornehm Graswurzelbewegungen. Working Out Loud, Connected Culture Club und sowas wäre alles. Agilität war auch mal eine Graswurzelbewegung. Und mir hat es immer geholfen, mit den Menschen dann auch zusammenzuarbeiten, weil da waren Menschen, motivierte Menschen, die wollten was bewegen, die wollten was verändern. Das hat zu mir gesprochen. Und dessen muss man sich klar sein. Entweder man fügt sie ein in das System, dann ist es schön warm, ja, man nimmt die Käfigstäbe auch gar nicht so sehr wahr, oder man versucht, was zu verändern. Das ist aber dann auch manchmal auch eine Gratwanderung.
Ja, du bist halt immer im Glück gesagt mit einem Fuß im Gefängnis, wenn du innerhalb so einem regulierten Umfeld halt bist, ne? Und das da ist eine gewisse Gefahr natürlich dran. Braucht's da erstmal eine gewisse soziale Vernetzung erstmal, um dir da gewisse Sicherheit zu haben? Kann ich da hintreten oder nicht? Oder was ist das notwendig wahrscheinlich, oder?
Ja, also Verbündete ist natürlich ganz wichtig, auch mal zu verstehen, wie tickt so ein Laden wirklich, wo sind die Grenzen auch, ne? Weil viele sind ja bloß soziale Normen auch, ne? Also man verhält sich halt hier so. Ja? Aber die kann man auch mal hinterfragen und da hilft natürlich der Blick von außen ganz enorm, die dann auch zu hinterfragen.
Wie finde ich die denn, diese Verbündeten? Also da sitze ich jetzt in der ersten Woche in so einem Compliance-Brainwash-Meeting drin, ja, wo mir denn mit dem Handlauf erzählt wird und welche Keycard ich wo wen reinlassen darf. Also die erkenne ich ja nicht daran, die Leute. Ne? Da sitzen ja die Leute drin, die das machen wollen, wirklich ernsthaft, ne, mit dem Handlauf. Und manche, die sagen sich, na, ist vielleicht doch nicht so wild. Wie kriege ich denn die raus? Ja? Das sehe ich ihnen ja nicht an von außen. Ne? Also vielleicht
Nee.
mehr Krawatte oder ohne, aber das ist es ja nicht, oder?
Also ich hab die damals auch über Social Media, also internes Social Intranet gefunden. Du kriegst ja die Leute mit, die dann eher auch mal einen kritischen Gedanken äußern. Ne? Also nicht die, die alles applaudieren, sondern die auch mal kritisch, vielleicht sogar kritisch-konstruktiv, das sind mir eigentlich die Liebsten, weil die Nörgler gibt es überall. Ja? Die sind aber nicht denen, mit denen kannst du gar nicht so viel bewegen. Du brauchst ja die kritisch, aber auch konstruktiv, vielleicht manchmal sogar witzig, den Status quo hinterfragen. Deswegen habe ich immer dieses Bild des Hofnarren so
Ja.
gern verwendet, ja, weil das ist für mich so das Paradebeispiel. Dem ist es auch erlaubt, den Status quo zu kritisieren. Der macht es auf eine intelligente Art und Weise, bringt vielleicht sogar einen Gegenvorschlag oder einen neuen Vorschlag, ist nicht nur rumgenörgeln in der Kaffeeküche.
Ja, aber solche Leute, weißt du, diese Kompetenz, die muss man ja auch erstmal aufbauen, ne? Gerade in Konzernen, so nehme ich wahr, ist es ja ein wahnsinniges Talent, sich über Jahre diese Strukturen und Netzwerke aufzubauen, um sie dann aber auch richtig bespielen zu können. Du hast ja vorhin gesagt, gerade in Großkonzernen ist ja je mehr die Vorderbühne reguliert ist, desto mehr hast du ja auch im Hintergrund diese informalen Netzwerke, damit du den Laden irgendwie am Laufen halten kannst. Weil würden alle sich an diese Regeln halten, die der Großkonzern eigentlich vorschreibt, würde da überhaupt nichts mehr funktionieren. Ist meine Überzeugung.
Das ist richtig, das würde
Ja.
ich auch so unterschreiben. Und dann ist halt also dieses Netzwerk brauchst du in jedem Fall. Und mit jedem Fall meine ich jetzt, für mich gibt es zwei Fälle. Das eine ist, du brauchst dieses Netzwerk, um deine eigene Karriere zu fördern. Ja, du kannst es so nutzen. Oder du kannst es nutzen, in so einem idealistischen Sinne, um eine Veränderung zu bewirken, wie idealistisch das auch immer sein mag dann am Ende. Ja, also weil was deine Karriere dann oftmals auch gar nicht förderlich ist. Ne? Mir gefällt nicht, wie hier die Arbeit organisiert ist. Ich möchte es gerne irgendwie agiler haben oder ich möchte gerne irgendwie die Kultur verändern. Das ist immer so eine Gratwanderung. Aber auch in dem Sinne kann man dieses Netzwerk natürlich nutzen. Ja.
Jetzt hast du vorhin schon diese Graswurzelbewegungen angesprochen. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung raus? Was machen diese Graswurzelbewegungen denn erfolgreich?
Also ein Muster, das ich beobachtet habe, das hilft, erfolgreich zu sein, ist dieses Bottom-up-Top-Down-Muster. Also Bottom-up ist klar, Graswurzelbewegung ist immer Bottom-up. Aber manche Graswurzelbewegungen haben tatsächlich Top-Down-Support bekommen. Also da gab es auf Vorstandsebene Unterstützung für Working Out Loud. Also nicht in dem Sinne, dass dieser Vorstand sagt, das ist meins und ich mache das jetzt in meinem Bereich, sondern ich bin euer Mentor, ich helfe euch. Ja, also macht es gar nicht zu eigen, sondern er supportet es, weil er sich auch eine Kulturveränderung davon vielleicht verspricht. Ja. Und dieses Muster finde ich sehr kraftvoll. Ja,
Also wenn
da
er an der Grasspitze der Vorstand mitzieht, sozusagen, dann kann das erfolgreich sein, ja.
genau,
Okay.
also sowohl bottom-up als auch top-down, ne? Das ist nicht entweder
Ja.
oder, sondern es ist beides.
Genau, hat natürlich auch wie immer so eine soziale Dynamik auch. Es finden sich dann dort auch plötzlich in der Graswurzelbewegung Menschen, die aufgrund dieser Top-Down-Attention ihre eigene Karriere darüber befeuern wollen. Und das sind dann gar nicht mehr so sehr die Idealisten, die man eigentlich bräuchten, sondern die sind dann aus einem anderen Grund da dabei. Aber ja,
Man kann nicht alles haben, ne?
genau, man muss mit denen arbeiten, die da sind.
Ja. Ja, das ist, ich beobachte das auch in der IT, insbesondere diese Rolle von dem Scrum Master, der ja eine Art Führungsperson darstellt. Und da zieht es natürlich auch magisch alle möglichen Leute hin, ne? Also sowohl welche, die ein Talent haben, als auch welche, die halt nicht mehr programmieren wollen und sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie Führungskraft werden und dann zieht es die dahin, ne? Und die kann ich da eigentlich gar nicht brauchen, ne? Weil die möglicherweise auch nicht die richtigen Fähigkeiten dafür haben.
Genau, und da zieht es ja auch, also oftmals Leute dann hin, die hauptsächlich die Teams unterstützen wollen, die eher aus so einem idealistischen Menschenbild, dass es den Menschen gut geht, die aber darüber vergessen, dass die ja eingebettet sind in ein größeres System und dass man dieses größere System durchaus auch hinterfragen darf und muss und auch wirklich da der Hofnarr dann auch ein Stück weit sein muss in dieser Rolle. Das Scrum Master, agiert ja nicht nur in Richtung des Teams, im Gegenteil.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, der muss sich halt auch unbeliebt machen, am besten so reingehen, dass man irgendwie potenziell gekündigt werden könnte jeden Tag. Ja, das wäre so für mich so die richtige Einstellung. Ja. Ob das so
Genau.
karrierefördernd ist, ist die andere Sache, ne? Aber ja.
Ich habe ja den Begriff des Career Limiting Move in meinem Konzern kennengelernt. Also es offensichtlich gibt es Menschen, die machen sich darüber Gedanken, wie viele Career Limiting Move sie so machen oder dass sie die möglichst vermeiden. Das ist also irgendwie ganz wichtig. Also nicht, ob sie irgendwas bewegen, also bloß nicht anecken. Also bloß nichts falsch machen. Ne? Und ich habe immer gesagt, für mich ist das eigentlich die Maßzahl, also ein Karrierelimit-Move pro Woche oder so. Ja, dann können wir was bewegen.
Ja. Wobei ich solche Leute auch gerne, zumindest einen im Team habe, weil diese Fähigkeit quasi nicht anzuecken, brauche ich auch manchmal, weil das ist ja quasi der Diplomat im Team. Ne? Also der sagt, nee, mach das nicht und so. Also dann weiß ich, okay, wie stark ist der Widerstand, den ich da erwarten kann. Ne? Weil ich selber merke es ja vielleicht gar nicht, ne? Weil ich ja so rebellisch bin. Ne? Also wie gesagt, diese Rollen kann ich auch gut brauchen, so was. Zumindest einen, ne? Der dann weiß, wo ich weiß, das ist mein Lackmustest für die Diplomatie.
Absolut. Unglaublich, da ist ja auch ein unglaublich großes Gespür dahinter für, wie tickt die Organisation, was ist in dieser Kultur zulässig, was wird abgestoßen und so. Also da ist ja unglaublich viel Gespür dahinter, das mir vielleicht auch fehlt dann, ja.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den du eingangs, glaube ich, erwähnt hast, weil du gesagt hast, du hast dich so überbehütet gefühlt am Anfang im Konzern. Jetzt mit dem Blick, den Martin und ich auch oft haben, wir haben ja einen systemtheoretischen Hintergrund, sagt man ja oft, dass Verhältnisse Verhalten schaffen. Die interessante Frage ist jetzt, was machen denn diese Überregulierungen mit den Leuten, wenn die jetzt gerade auch in Großkonzernen 20, 30 Jahre lang da arbeiten? Gerade im Kontext auch, finde ich super spannend, in dem Buch, was du ja geschrieben hast, ne, dass es eben um menschliche Führung geht und dass man ja eigentlich davon ausgeht, dass die Menschen immer ihr Bestes wollen und dass sie sich einbringen wollen und. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass eben wegen diesen Randbedingungen ja ein gewisser Typ von Mensch angezogen wird von solchen Systemen. Und ich glaube auch, dass es nicht spurlos an den Leuten vorbeigeht. Also konkretes Beispiel, mir wurde auch zum Beispiel oft gesagt in mehreren Unternehmen, in denen ich war, David, die Leute wollen hier gebauchpinselt werden. Ne? Die wurden seit 20 Jahren so erzogen. Die wollen gebauchpinselt werden. Du brauchst hier nicht mit irgendwelchen akademischen Diskussionen kommen, du brauchst hier nicht mit hin und her kommen. Hier, ne? Schön bauchpinseln, alles hinterhertragen.
Es macht was mit den Menschen, auf jeden Fall. Und ich habe das in dem Buch ja auch und in allen Vorträgen zitiere ich eigentlich immer den Gallup Engagement Index. Und du siehst da, dass über so 20 Jahre so 70% machen Dienst nach Vorschrift. Also so 15% highly engaged, 15% sind innerlich gekündigt, 70%. Und das
Bester
können,
Klassiker, genau.
genau, das können wir jetzt einfach mal so feststellen. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass nicht die Menschen so sind, dass die Menschen also durchaus mehr leisten wollen. Und ich kenne ganz viele, die innerhalb dieses Systems Dienst nach Vorschrift machen und den Rest dann außerhalb. Die machen dann nebenbei ein Coaching-Business, die leiten nebenbei den Krisenstab vom Roten Kreuz, die machen sonst irgendwas. Das ist auch alles wichtig für die Gesellschaft. Also, und meine Frage ist immer, was hätte passieren müssen im System des Konzerns, um dieses Talent nutzbar zu machen? Das ist genau diese Entfaltung menschlichen Potenzials, die mir als Führungsaufgabe so wichtig ist.
Manchmal geht es aber auch vielleicht nicht zusammen, oder? Das ist ja für dich auch die spannende Frage. Also, wie sehr kann man Einfluss auf diese Strukturen nehmen oder nicht, weil gewisse Sachen, jetzt blöd gesagt, sind halt Gott gegeben, ne? Oder man ist zumindest nicht, ich bin zumindest nicht an der Position, um die Sachen zu ändern. Nicht aus einer fatalistischen Position heraus, im Sinne von, ich kann und ich will nichts ändern, sondern vielleicht ist es ja auch okay, ne? Dienst nach Vorschrift ist ja auch nicht unbedingt negativ, muss ja nicht negativ gemeint sein, solange sie wirklich ihren Job machen. Ich finde es dann nur auch beeindruckend, genau wie du gesagt hast, das sind Leute, wo man sich im Alltag denkt, ja, keine Ahnung. Also, sie könnten sich schon irgendwie ein bisschen mehr einbringen. Und sobald die dann die Tür verlassen, die machen Projekte zu Hause, die bauen die abgefahrensten Sachen, die sind im Vorstand von hin und her, die haben überhaupt kein Problem, in ihrer Freizeit Riesenprojekte mit 200 Leuten zu managen und. Das ist krass. Also, ich will nur sagen, vielleicht ist es okay, es einfach getrennt zu lassen, ne?
Ja, also ich würde das gar nicht so scharf trennen wollen, sondern gerade in meinem Buch gebe ich ja auch einfach die Tendenz an. Ne? Also wir sollten uns um Entfaltung menschlichen Potenzials mehr kümmern als um Einsatz menschlicher Ressourcen. Also Führung bedeutet mehr, auch dieses Potenzial zu sehen und nach Möglichkeit zur Entfaltung zu bringen. Und für mich ist ein Klassiker eigentlich da das Lean Management. Ja, wenn wir schauen, was hat den Unterschied bei Toyota gemacht, dann war es ja nicht einfach nur ein bisschen kontinuierliche Verbesserungen, ein paar Methoden etc., sondern es war das Empowerment der Teams. Also selbst dort, wo es wirklich nur nach Dienst nach Vorschrift geht, nämlich dort beim Schrauben anziehen am Fließband, ist man dazu übergegangen, dieses ungenutzte Potenzial von Diese Menschen können nicht nur Schrauben anziehen, sondern die verstehen den Prozess besser als jeder andere. Und wenn wir die nur nicht richtig trainieren, können die ihren Prozess auch verbessern. Ja. Selbst dort ist ungenutztes Potenzial genutzt worden.
Ja, verstehe ich. Also kann ich absolut nachvollziehen. Die spannende Frage, die ich mir dann auch trotzdem oft stelle, ich habe zumindest den Eindruck, da habe ich sicherlich auch noch Verbesserungspotenzial bei mir selber, aber ich nehme zumindest wahr, dass es auch einfach Leute gibt, die hart keinen Bock haben und die das auch ausnutzen, dass sie in einem Konzern sind und dass sie sozusagen diesen Kündigungsschutz genießen. Und auch dann muss man sich ja als Führungskraft fragen, was machst du mit diesen Menschen? Was machst du mit Leuten, die einfach hart keinen Bock haben?
Das sind so 10%, die dich quasi bescheißen, ne? Kann man sagen, ne? Also die quasi eigentlich noch weniger machen als Vorschrift.
Naja, gut, also wenn jemand seinen Job nicht erledigt, dann gibt es immer Mittel und Wege, um. Da muss man dann aber auch handeln, finde ich, als Führungskraft, ja? Es ist nur die Frage bei denjenigen, die ihren Job nach Vorschrift machen und was mache ich mit dem Rest von dem Potenzial? Ignoriere ich das als Führungskraft? Ist mir das egal, solange er seinen Job macht? Oder sehe ich mehr und versuche im Extremfall sogar eine andere Stelle irgendwo zu finden, wo dieser Mensch besser passt oder wo er stärker zur Entfaltung kommt? Das ist genau. Da habe ich die Wahl als Führungskraft. Da kann ich mir überlegen, was mache ich jetzt. Und ja, es gibt Menschen, die wollen einfach auch nur Dienst nach Vorschrift machen, aber das ist dann so über Jahrzehnte, glaube ich, auch trainiert. Also ich glaube, es ist keiner jetzt irgendwie am Anfang seiner Karriere dort eingestiegen und hat gesagt, Dienst nach Vorschrift, das ist genau das, was ich machen möchte. Das glaube ich nicht. Da ist jeder irgendwann mal mit anderen Vorstellungen reingekommen, hat sich irgendwie fünfmal die Hörner abgestoßen und hat zehnmal neue Ideen gebracht und die elfte lässt er halt einfach stecken, weil er sagt, komm, hab mir doch gern,
Bringt eh
ich
nichts.
stempel jetzt um 4 aus und gehe jetzt heim.
Ist Resignation. Ja, ich denke auch immer, also wenn man jetzt an so Berufsfelder wie jetzt an der Supermarktkasse denkt, ne? Und denkt man da auch, okay, macht dir das Spaß, ne? Also, und oder hier da biep, biep, den ganzen Tag das drüber zu ziehen. Aber vielleicht, ich gehe da immer mit einem positiven Menschenbild rein. Ich sage, vielleicht ist das genau, was die Mami halt braucht, halbtags, ne? Die braucht jetzt keinen Job, wo sie geistig total was leisten muss, weil die möchte einfach nur ihr Geld verdienen und gut ist. Und nachmittags geht sie ihrem Kind und macht da wertvolle Arbeit für die Gesellschaft. Ja? Also man darf da auch nicht immer so, sage ich mal, man muss auch mal schauen, was ist denn dahinter oft. Und in dem Fall ist es für sie okay. Und das ist halt das, für was sie da ist. Und dann ist halt Dienst nach Vorschrift für genau das Richtige. Ja? Und dann muss ich sie an die richtige Stelle im Unternehmen setzen. Ja? Und die kann einen wertvollen Beitrag leisten, ne? Weil irgendwer muss das tun. Dienst nach Vorschrift machen.
Genau. Und trotzdem können wir als Führungskräfte ja auch an dem System arbeiten und müssen an dem System arbeiten. Und wir müssen das System nicht so belassen, wie es gebaut worden ist, als Maschine, sondern wir können auch daran arbeiten, zu sagen, wir wollen eher eine lebendigere Organisation machen, wo also der Einzelne mehr Entfaltungsmöglichkeit hat. Ob der Einzelne das dann annimmt oder nicht. Ja, das ist eine ganz andere Frage. Aber es muss ja erstmal das Angebot geben, finde ich, damit man was annehmen kann.
Ja, das stimmt. Ich würde jetzt mal einen Schwenk machen und ein bisschen noch näher, detaillierter auf dein Buch eingehen. Du hast es also ein Manifest für menschliche Führung genannt. Ich würde jetzt mal eingangs gerne die Frage stellen, warum stellst du dieses Thema menschliche Führung gerade so in den Vordergrund? Das hätte ja auch heißen können, Manifest für generell Führung in Unternehmen oder Unternehmensführung oder so. Also wie kamst du zu diesem Titel und warum hat es dieses Buch gebraucht?
Lassen wir mit der zweiten Frage anfangen. Warum hat es dieses Buch gebraucht? Also der Impuls war tatsächlich die agile Transformation in der BMW IT, wo wir einmal den Laden auf links gekrempelt haben und wirklich eine agile Produktorganisation dort aufgebaut haben. Und in dem Zuge haben wir uns dann eben auch die Frage gestellt, wie ändert sich die Rolle der Führungskraft? Also wie führt der Chef denn anders in einer agilen Organisation? Und nach einem Workshop mit ganz vielen Brown Paper Wänden hatte jemand anders, also nicht ich selbst, jemand anders die Idee, es wäre doch schön, so Führungsprinzipien daraus zu destillieren, die genauso formuliert sind wie im Manifest für agile Softwareentwicklung. Gut. Und
Also als Wertepaare, so als Gegenüberstellung, ne?
genau. Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. So, ja. Und, naja, dann Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Ja, das waren so die Dinge, die mir dann in der Woche drauf so immer wieder eingefallen sind, die ich dann erstmal auf Twitter, damals war ich noch auf Twitter, gepostet habe, Feedback dazu gekriegt habe und dann so, ich glaube, eine Woche später habe ich es dann so mal als Manifest für, da hieß es dann schon, menschliche Führung so ja, in meinen Blog stellt. Das war also der Ursprung. Und der Rest entstand dann später als einzelne Artikel und dann nach und nach auch ganz agil als Buch, erstmal bei Leanpub in elektronischer Version, dann im Self-Publishing beim Amazon und jetzt die zweite Version wirklich im Verlag. Also wirklich auch das ist in Iterationen entstanden. Warum heißt es menschliche Führung? Also der naheliegende Titel wäre gewesen Manifest für agile Führung. Ja, weil hat offensichtlich was mit der agilen Transformation zu tun. Damit habe ich dann ein bisschen gehadert, weil ich im Aufschreiben dann festgestellt habe, der Ursprung mag zwar die agile Transformation gewesen sein, aber das, was ich da aufschreibe, sind ja lauter Sachen, die sind seit 40, 50 Jahren bekannt. Das hat Peter Drucker im Zuge der Wissensarbeit und so weiter alles schon formuliert. Ja, das hat also gar nichts mit Agilität zu tun. Wir haben es nur wieder aufgewärmt. Ja. Und insofern schien mir agil doch irgendwie unpassend. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was passt denn besser? Ne? Und ich habe es dann menschliche Führung ganz bewusst genannt, weil es im Spannungsfeld zur Digitalisierung steht für mich, ja? Weil es immer noch um den Menschen geht. Also Führung passiert zwischen Menschen. Und eigentlich, wenn ich böse gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist die artgerechte Haltung oder sowas. Ja? Weil eigentlich geht es darum, ne? Also
Sehr gut,
die artgerechte Haltung von Wissensarbeitern.
ich habe die Seite gerade hier. Ich würde es einfach mal kurz vorlesen, weil dann haben die Zuhörer und Zuhörerinnen auch einfach ein gleiches Bild von wem, von was wir hier eigentlich reden. Also Manifest für menschliche Führung. Wir glauben an die Kreativität, Leistungsbereitschaft und Motivation der Menschen. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt und ist nicht nur Mittel zum Zweck. Wir betrachten gerade das Menschliche als entscheidender Erfolgsfaktor in unserem hochvernetzten, zunehmend digitalen und virtuellen Welt. Wir sehen die Aufgabe von Führung darin, nach Rahmenbedingungen zu streben, in denen sich Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit entfalten und dadurch gemeinsam erfolgreich sein können. Dabei sind uns die folgenden Werte wichtig: Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen; Diversität und Dissens, mehr als Konformität und Konsens; Sinn und Vertrauen, mehr als Anweisung und Kontrolle; Beiträge zu Netzwerken, mehr als Positionen in Hierarchien; Anführer hervorbringen, mehr als Anhänger anführen; mutig das Neue erkunden, mehr als effizient das Bekannte ausschöpfen. Das heißt nicht, dass die Werte in der zweiten Zeile unwichtig sind. Wir schätzen die hervorgehobenen Werte in der ersten Zeile nur höher ein. Ja, ist also sehr schön quasi eins zu eins vom Agilen Manifest übernommen von der Struktur her. Daher würde ich sagen, sehr anschlussfähig.
Genau, es hat ja auch viel Anschluss gefunden in der agilen Community und eben aber dann erstaunlicherweise auch darüber hinaus. Also es hat viele Unternehmen, mit denen ich zu tun hatte, jetzt auf Keynotes und Workshops, für denen steht das Thema Agilität gar nicht so im Vordergrund. Für dieses, die nutzt es teilweise in der Leadership-Ausbildung. Also ich war beim österreichischen Logistikunternehmen, für die ist die Standardlektüre in der Leadership-Ausbildung.
Ja, das ist sehr cool.
Ich bin über einen gestolpert besonders, und zwar über dieses Anführer hervorbringen, mehr als Anhänger führen. Ja, ich halte den für also eins der disruptivsten Dinge in diesem ganzen Ding, weil das ja im Prinzip die ganze Art, wie Führung in Unternehmen aktuell aus tayloristischer Denke gemacht wird, auf den Kopf stellt. Ja, fand ich sehr
Und
inspirierend. Wie ist das? Ja.
selbst der ist alt. Weil also selbst bei Peter
Ja.
Drucker kannst du schon lesen, dass der Mitarbeitende mehr wissen muss als der Chef. Ansonsten ist das nicht gut. Aber wir sind ganz oft, und ich gebe dir ja recht, Martin, dass wir ganz oft so gestrickt sind, dass der Chef ist der Superexperte. Ja, der weiß alles besser. Und das führt aber dazu, dass der auch die Pflänzchen alle schön klein hält. Ja? Und
Er
ich
ist
will eigentlich,
limitiert.
genau, ich
Ja.
will genau darauf hinaus, dass die Aufgabe von Führung ist, andere erfolgreich zu machen.
Ja, andere groß machen, finde ich eine
Genau.
sehr charmante Idee. Und vor allen Dingen, es limitiert ja das Wissen und die Ideen von Unternehmen total, ne? Also wenn das Unternehmen nur so schlau ist wie der Chef, ja, blöde Idee, ja, in komplexen Welten, ne? Auf jeden Fall. Also insofern finde ich das mega, also von der Denke her.
Ist aber, ich gebe dir recht, auch wirklich disruptiv, weil es an ganz vielem rüttelt. An dem Selbstbild, an den Karrierepfaden. Also da ist ganz viel dahinter und das ist auch total schwierig.
Ja, im Detail, in der Umsetzung wirklich schwierig. Vor allen Dingen in Unternehmen ist es bei weitem nicht bei allen so, aber ich habe ein paar schon erlebt, wo ja gerade die Fachlichkeit das entscheidende Kriterium ist, um überhaupt befördert zu werden. Und dann ist es ja erst noch viel schwieriger, ne? Dann kommen die Leute in Führungspositionen, weil sie eben in der Vergangenheit die Experten waren. Deswegen sind sie Führungskräfte geworden. Und das dann zu drehen, ist wirklich heikel oder schwierig. Weil dann
Ja.
ist ja tatsächlich die Position gleichbedeutend mit, er hat halt einfach mehr Ahnung.
Genau, du hast eine gute Fachkraft oder einen Experten verloren und eine mittelmäßige Führungskraft gewonnen. Das ist also jetzt nicht so schlau, das so zu machen. Und da ist ganz viel dahinter, weil man will natürlich auch Leistung honorieren, ne? Also du willst ja auch dem Experten einen Karrierepfad bieten. Und oftmals gibt es bloß den einen Karrierepfad, der wird halt Manager.
Ja, genau.
Und schon entfaltet sich die ganze Dysfunktionalität hier.
Ja, und die Qualität von Führung leidet, ne? Also mein Paradebeispiel ist immer die Medizin, ne? Das sind die Ärzte, quasi die Fachexperten und gleichzeitig natürlich die Führungskräfte, ja? Und was sie nicht gelernt haben, ist Führung, ja? Und so sieht
Genau.
es dann auch aus, ne? In Praxen, in Krankenhäusern und trägt zur schlechten Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter bei. Also für mich ist das immer ein Paradebeispiel dafür, wo man das beobachten kann. Ja.
Wenn du jetzt bleiben wir einfach bei dem Beispiel bei BMW, wenn du jetzt als Pionier angefangen hast, und ich könnte mir vorstellen, dass da die Strukturen ja eben auch so waren, dass sie eben eigentlich nicht so ausgelegt waren, um dieses Manifest der menschlichen Führung ins Leben zu tragen, ne? Weil eben auch wahrscheinlich Fachexperten in der Führungskräfte sind, krasse Strukturen, sehr viele Regeln und. Wie bist du da rangegangen, ne? Wie hast du denen das erklärt, dass es da einen Wechsel braucht? Kam das aus dem System selbst heraus oder ja, was war da deine Herangehensweise, das bei BMW wirklich auch umzusetzen?
Naja, innerhalb der IT hat es sich natürlich angeboten. Erstmal. Weil da war man sowieso gerade mit der Frage beschäftigt, wie ändert sich im Zuge der agilen Transformation die Rolle der Führungskraft. Ja, insofern haben wir dort die Workshops auch mit allen Führungskräften gemacht. Vielen natürlich, wie immer, mal auf fruchtbaren Boden, mal auf weniger fruchtbaren Boden. Das ist halt so. Erstaunlicherweise hat es aber auch darüber hinaus dann Kreise gezogen. Ja, also auch außerhalb der IT habe ich viele Workshops gemacht. Das hängt aber dann sehr stark jeweils von dieser oberen Führungskraft ab, die da dann das eben machen will, eine
Sponsort.
Veränderung haben will. Und da gibt es welche, die haben das total verstanden und sagen, ja, genau so muss es sein, weil es bringt gar nichts. Und da gibt es natürlich auch eher traditionelle Bereiche. Und es gibt dann natürlich auch immer so Wellen, die durchs Unternehmen gehen. Also kommt immer darauf an, wer gerade an der Spitze oder wer gerade an der Spitze von dem Vorstandsbereich ist. Ja. Manchmal ist man dann eher in dieses Thema, wir wollen was verändern, wir wollen was transformieren und manchmal dann ist man eher in der Ecke von, wir wollen effizienter unsere Prozesse leben. Ja, also es ist immer so eine Mode auch. Ne? Und ja, ich habe das Glück gehabt, in einer Zeit dort zu sein, wo wir ganz viel verändern konnten und durften. Und habe dann aber auch, und das ist aber auch ganz normal, dass das so Wellenbewegungen sind, erlebt, wie das dann wieder ein Stück weit zurückschwingt. Also nicht in dem Sinne von wird zurückgebaut, sondern einfach die Bereitschaft zur Transformation so ein Stück abnimmt, wo man dann wieder eher in eine Phase kommt, wo man das Ganze wieder stabilisiert, was auch okay ist, wenn man nicht die ganze Zeit ja was verändern kann. Und ich habe für mich dann entschieden, ich gehe lieber wieder wohin, wo mehr Transformationsbereitschaft gerade im Moment da ist. Ja, ich bin einfach nicht der, der es jetzt dann stabilisiert und die Prozesse für die nächsten 5 Jahre im Detail dann Ich bin nicht der Städtebauer dann. Also ich bin lieber
Das ist ein
Pionier.
schönes Bild. Pionier, Städtebauer, der das dann ausbaut sozusagen. Bist du in der jetzigen Rolle auch Pionier oder bist du eher Städtebauer schon wieder? Weißt du das?
Naja, nachdem wir ja Allianz Consulting ja offensichtlich Consulting-Business machen, zwar nur in-house, oder was heißt nur, wir machen es in-house, das ist eh groß genug, ist es schon oftmals Pionieraufgaben. Ja? Das, weil, klar, wann holst du dir einen hochkarätigen Agile Coach, also nicht mich, sondern Leute aus meinem Team, die dir helfen, deine Area irgendwie zu transformieren oder zu verbessern? Da ist ja ein Wille da, da ist ja ein Pionierbedarf da. Da geht es ja nicht darum, nur Städte zu bauen. Ja? Sondern das ist eigentlich, da ist eigentlich schon. Kommt immer aufs Projekt drauf an, aber in der Regel ist es schon eher am Transformationsende von dem Spektrum.
Ja. Ja, ich finde es auch immer spannend. Also ich mag auch gern Pionier, ja, weil diese Ausarbeitung, Ausgestaltung ist also extrem aufwendig und mit ganz viel Kommunikation, Missverständnissen. Also das ist schon echt harte Arbeit für solche Leute, die Städte bauen. Bin ich also wirklich auch vollen Respekt, ja, und das ist auch eine ehrenwerte Aufgabe. Kann ich gut verstehen. Und das schwankt ja immer, ne? So.
Ich schätze es total. Ja. Also wirklich
Ja.
Prozesse sauber zu beschreiben, zu verbessern, immer wieder, sodass die auch reibungslos laufen. Also das ist was, was ich in der Automobilindustrie gelernt habe. Und weil da braucht es auch eine wirkliche Disziplin, weil sonst kannst du nicht ein Auto pro Minute vom Band laufen lassen, wenn du diese
Ja.
Disziplin nicht hast. Und da ist ein großer Wert drin. Und ich habe aber auch erkannt, ich kann das nicht. Das ist nicht
Ja,
mein
man
Sweet
muss
Spot.
diese Schwankungen immer mitkriegen, ne? Also das schlägt immer in eine Richtung aus. So Hurra, Selbstorganisation. Und dann sagst du, also die sind jetzt irgendwie zu selbstorganisiert. Das irgendwie ist da volles Chaos gerade. Kannst du mal, ne? Dann braucht es wieder jemanden, der Richtung Städtebau geht. Sagt, man tut das mal ordentlich mal aufziehen, das Ganze jetzt hier, ne? Und das
Genau.
schwenkt dann wieder in die andere Richtung rüber. Ja? Also für mich sind das immer so Wellen, die man dann immer so eigentlich probieren müsste, ein bisschen zu stabilisieren, dass es nicht ins Extrem rüberschwankt, weil ich glaube, im Extrem, in beiden Richtungen, ist es Verschwendung und unwirtschaftlich, ja, also oder passiert irgendwelche komischen Dinge, ja. Kann ich
Ich denke,
auch
dass es immer
beobachten.
so Phasen gibt, wo man einen größeren Hub hat. Ja, dann ist ja erstmal wieder mehr Unordnung, dann muss man so ein Plateau finden, wo wir Dinge erstmal stabilisiert, dann kann man den nächsten Hub machen. Idealerweise geht es dann schon immer ein Stück weit nach oben in der Produktivität dann, aber es braucht Phasen, wo man es wieder stabilisiert, da würde ich dir total recht geben.
Mich würde mal deine Einschätzung noch interessieren. Muss ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist wirklich einfach nur ein Eindruck. Ich kann das jetzt nicht hart belegen. Mein Eindruck ist nur, dass gerade in den letzten Jahren, ich sag mal die letzten 5 Jahre, durch diesen extremen Boom in der Coaching-Szene, ne, es gibt jetzt alle möglichen Leute, die auf einmal sich Coach nennen, weil es ja auch überhaupt nicht sozusagen irgendwie eine Vorgabe gibt, wer sich Coach nennen darf und wer nicht. Es gibt zig Potenzialentfaltungs, was weiß ich nicht was, irgendwelche Fortbildungen, ne? Hauptsache irgendwie, der Mensch muss mit seinem vollen Potenzial sich halt in seinem Arbeitsleben entfalten können und, und. Gleichzeitig habe ich eben den Eindruck, dass gerade die agilen Bewegungen in den letzten Jahren für diese Leute eine Nische aufgemacht haben. Und ich will sagen, dass sie das ausnutzen. Also es gibt da teilweise, ich würde es fast psychopathisch bezeichnen, Leute, die nur noch darauf pochen, irgendwie den Menschen in den Fokus zu stellen, ne? Die dann auch nur Freund oder Feind kennen. Es geht alles nur noch darum, das maximale Potenzial aus den Leuten rauszuholen und alles, was dagegen geht, diese ganze Kapitalismus, Wirtschaftlichkeit, alles Böse. Das ist so mein Eindruck, dass es da eine Nische geöffnet wurde für Leute, die sich da reinsetzen und eine Menge Schaden anrichten, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt da, siehst du das auch so oder ist das eine Verzerrung bei mir?
Ja, diese Wohlfühl-Agilität da so in der Schnittmenge zwischen Agil und New Work und so, ja, da gibt es
Ja.
ganz viel.
Ja.
Und ich bin ja eigentlich ITler. Ja. Ich habe mir dem Thema Leadership und Agilität ja immer aus der Not heraus, weil ich finde, das ist einfach der beste Weg, gemeinsam Software zu entwickeln. Ne. Und ich bin da eigentlich ganz einfach gestrickt, weil für mich geht es darum. Ja. Und dieser ganze Wohlfühlklimbim außenrum und ob wir jetzt Sitzsäcke haben oder nicht und ob es irgendwie Ja, also ich gebe dir recht, da wird ganz viel ja, Schindluder getrieben. Das hat mit AGSA nichts mehr zu tun. Ja, es hat halt den Bereich der Softwareentwicklung verlassen, irgendwann mal. Und dann kamen halt ganz viele andere Disziplinen dazu. Ja, eher humanistisch, eher psychologisch angehauchte, irgendwie den Ursprung von Agilität kann man irgendwie sehen, ja, sondern da geht es dann nur noch um den Menschen und das Wohlfühlen. Was auch okay ist, aber mir geht es darum, um eine artgerechte Haltung, wie gesagt. Ja. Es geht darum, was ist die beste Umgebung, um einfach nur vernünftig arbeiten zu können. Ne.
Ich beobachte es einfach jetzt mal weiter. Es ist, wie gesagt, einfach nur ein Eindruck gewesen, weil es teilweise auch wirklich perfide, ne? Weil die Leute vordergründig sind, die total nett, die sind total freundlich, aber du merkst dann irgendwie im längeren Umgang mit diesen Personen nach einem halben Jahr oder so, dass die wirklich nur hart am Manipulieren sind. Leute irgendwie um den Finger wickeln wollen und das ist ja auch ein Schaden, der dafür erzeugt wird, weil sie auch im Hintergrund in den informellen Netzwerken halt irgendwie Konfrontationen schaffen, ne? Parteien bilden. Genau, also wie
Ja,
gesagt, ist einfach nur ein Eindruck.
unter dieser Fahne der Agilität oder so, oder wir auch jeden anderes System, da zieht es halt alle möglichen Leute mit. Ne? Also dieser Mechanismus, also ich habe vor Jahren gab es in der Firma, da ist Soziokratie 3.0 eingeführt worden. Ja? Also wirklich eingeführt, ne? So nach dem Motto. Und dann, ja, wir machen es richtig und hier Graswurzel. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, das nehme ich jetzt her, um agile Transformation zu betreiben. Und habe halt diesen Mechanismus, dass da eine Fahne läuft, unter der ich das machen kann, ja? Habe ich das halt genutzt, um Veränderungen Impulse zu initiieren. Und unter dieser Fahne, das kann man sowohl positiv als auch negativ nutzen. Ja? Und diese berühmten 10%, die es dann halt mittreibt, die zieht es halt dann auch mit in solchen Bewegungen. Ja? Und meiner Ansicht nach gilt es da als Führungskraft zu achten, dass dieser Schaden möglichst minimiert wird bei sowas. Ja?
Jede Lösung erzeugt ja wieder neue Lösungsprobleme, wie es so schön heißt, ne? Das ist ja auch überhaupt nicht zu vermeiden. Und Agilität hat viel Gutes getan und jetzt sind halt wieder neue Probleme dadurch entstanden. Das ist ja auch vollkommen okay.
Ja, wir sollten aber auch nicht so tun, dass es das Allheilmittel oder sowas ist. Ne?
Ja, na, um
Grundsätzlich
Gottes Willen, ja.
Agilität und wie gesagt, das hat seinen Anwendungsbereich. Ja? Und ja, unsere Unternehmen, wie wir sie hier so sehen, könnten auch mal ein Stück progressiver und anders organisiert werden. Ob das jetzt dann agil heißen muss oder nicht, oder einfach nur diese fein ziselierten Silos mal so ein bisschen reduzieren und irgendwie stärker übergreifend zusammenarbeiten, wie auch immer wir das nennen. Aber da gibt es ganz viel Entwicklungspotenzial. Ja?
Wenn ich schon bei den übergreifenden Themen bin, wollte ich noch fragen kurz. Ich sehe das auch als gesellschaftliches Problem, dass wir das Thema haben, dass die Infos, die wir jetzt hier zum Beispiel teilen, nicht die Leute erreicht, die es eigentlich erreichen sollte. Also, ne, dein Buch ist sicherlich super und grandios und wir haben es gelesen. Für uns könnte man jetzt sagen, quasi, ja, kenne ich. Aber all diejenigen, die es lesen sollten, die lesen es nicht. Deshalb die Frage, ne, wer sollte dieses Buch eigentlich lesen, den wir hier heute mit diesem Podcast nicht erreichen?
Natürlich würde ich mir das wünschen, dass es mehr wie in diesem österreichischen Logistikunternehmen ist, Standard in der Führungskräfteausbildung. Also gerade für Nachwuchs, Führungskräfte, für Menschen, die jetzt gerade in ihrer ersten Führungsrolle oder vielleicht auch der zweiten stehen, sich fragen, wie mache ich das denn? Oder wie könnt ihr denn das anders machen? Oder irgendwie auch diesen Mismatch spüren zwischen einerseits die Kultur oder die Organisation als solche legt mir gewisse Sachen auf, ja, also so auch so ein Kontrollbedürfnis. Ja, so, das kommt ja oft aus der Organisation, sagt, du musst deinen Laden im Griff haben. Ne? Also ich schaue auf dich als Führungskraft, als jemand, du musst den Laden im Griff haben. Und also gerade junge Führungskräfte haben dann oft so, aber ich will ja eigentlich den Laden so selbst organisiert haben. Also ich will ja jetzt gerade nicht derjenige sein, der alles im Griff haben muss, immer und zu jeder Zeit, ja, sondern ich will das eigentlich anders machen. Die stehen in so einem Spannungsfeld. Und für die, glaube ich, ist das am allerbesten geeignet, weil dort haben wir auch diese Spannungsfelder, die wir dann ausloten können.
Ja, diese Unsicherheit quasi aushalten. Das ist, glaube ich, so eine der großen Fähigkeiten, die man da entwickeln muss. Du hast ein tolles Zitat gebracht in deinem Buch vor, ich glaube, Bertolt Brecht hat es gesagt, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ja, fand ich sehr toll. Für mich hat das was mit Meinungen ändern, wenn ich neue Erkenntnisse habe. An welche Situation kannst du dich denn erinnern, wo du deine Meinung geändert hast, weil du eben eine neue Erkenntnis hast und erkannt hast, dass quasi A falsch war? Gab es da was?
Also wir haben ja vorher schon über diese erste Zeit im Konzern gesprochen und ich habe, nee, eigentlich hätte ich einfach weggehen können, ne? Ich hätte einfach wieder was anderes machen können. Ne? Dafür gibt es ja Probezeit, ne? Wenn das, nach den 6 Monaten, das war doch nicht so toll. Und das war auch genau, wie ich mich fühlte und was ich eigentlich auch vorhatte. Und eben dadurch, dass ich dann erkannte, es gibt mehr Menschen, die ein Störgefühl haben. Es gibt mehr Menschen, die gern was verändern möchten. Und wenn wir die miteinander vernetzen und wenn wir gemeinsam was bewegen, dann zum Beispiel rund ums Thema Agile, dann bewegt sich auch was. Und da habe ich echt meine Meinung geändert, weil jetzt finde ich es eigentlich ganz praktisch, Teil von dem System zu sein. Weil dann kann man auch wirklich aus dem Innen raus was bewegen. Und ich bin jetzt zwar auch Inhouse-Consultant, aber es ist was anderes, wenn man als Berater zum Unternehmen geht, irgendwas verändert und dann wieder rausgeht. Wie wenn man Teil des Systems ist und von innen raus diese Veränderung bewirkt. Das hat mehr Kraft, habe ich festgestellt. Deswegen habe ich da eigentlich schon meine Meinung geändert. Es hat schon einen Wert, da auch Teil dieses Systems zu sein. Auch wenn ich erstmal so einen Fluchtreflex hatte.
Ja, Teil des Systems zu sein, das ist für mich immer auch so, wenn ich von außen komme, immer auch eine Verlockung. Ne? Die, ach, zieh fix, ich könnte es einfach befehlen, ja, einfach anordnen. Er macht es einfach so, ja. Also ich glaube, das ist das zweischneidige Schwert, was man dann hat. Ne? Also man könnte es sich leicht machen, ja. Und wir wissen ja, Agilität anzuordnen funktioniert nicht, ja. Das ist, glaube ich, so auch die Falle, die dann da drin steckt, sozusagen, in dieser Perspektive, ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ansonsten, klassischer Fall fällt mir ein, so ganz off-topic, so beim Investieren, ne? Also, es gibt ja diese kognitive Verzerrung, ja, die ich da habe, also too big to fail, könnte man auch sagen, ja. Zu sagen, ah, ich habe jetzt ein Jahr lang in US-Staatsanleihen 30-Jährige investiert, ja, in der Hoffnung, dass die Zinsen gesenkt werden. Werden jetzt einfach nicht gesenkt, vielleicht nur einmal im Jahr. Dann muss ich halt einfach irgendwann erkennen, dass das A falsch war. Ja. Also, das sind für mich so klassische Beispiele, wo man sich selbst auch einfach mal eine Spielwiese geben kann und sagen: Du, haben sich die Fakten geändert? Kann ich auch meine Meinung ändern? Bin ich bereit dazu, so agil zu sein, dass ich meine Meinung ändere? Also für mich sind das so Lackmusteste, wenn ich Leute beobachte, sind die denn wirklich agil, an sowas bei so Investitionsentscheidungen zum Beispiel zu fragen? Ja. Wie gehst du da um?
Das ist ja ein Stück weit wieder jetzt Agilität, ganz klassisch. Aber das ist ja Empirie, was du eigentlich sagst. Du sagst, ich habe eine gewisse Hypothese, ja, die Zinsen werden gesenkt und meine Anleihen steigen. Ist eine Hypothese, ja. Die kann man jetzt validieren oder falsifizieren. Dann muss man einfach nur konsequent sein. Und da kommt ja die kognitive Verzerrung dann rein, dass man nicht konsequent ist. Ne? Aber das kann man ja wirklich technisch dann auch sicherstellen. Ja, wenn A nicht eintritt, dann B. Ja, dann verkaufen wir das. Aber da muss man konsequent sein. Ja? Kennt das.
Ja, insofern hatte ich da einfach dann einen Mutanfall, ja, wie du es so schön beschreibst, und habe den ganzen Mist verkauft. Ja. Also, ich habe jetzt keine 30-jährige Staatsanleihen mehr. Das ist also ein Beispiel von mir. Ja. Mutanfall fand ich ein super Wort. Wann hast du zuletzt einen gehabt, Mutanfall, wo du sagst, Kruzi Wurzi, jetzt müssen wir mal.
Also der Schritt dann, die BMW IT oder BMW grundsätzlich hinter mir zu lassen, das mitten in der Pandemie war, also Da musste ich ein paar Mal überlegen. War zwar am Ende dann doch nicht ganz so mutig, weil ich ja bloß in den nächsten Konzern, also in dem Fall zu Infineon und dann jetzt zur Allianz gewechselt bin. Also das erfordert offensichtlich nicht besonders viel Mut. Ja.
Naja,
Aber
du hast deine Probezeit,
trotzdem,
ne? Also so ist
genau.
ja nicht, ne?
Ja,
Also
das
du
stimmt.
setzt dich als Familienvater schon ein Risiko aus, dass du ein halbes Jahr unter ein bisschen andere Beobachtung stehst, als wenn du eben
Richtig, nur
quasi, ja.
meine Gedankenwelt war damals schon auch ein Stück weit, naja, können wir auch selbstständig machen. Ja. Aber soweit hat mein Mutanfall dann doch nicht gereicht. Oder beziehungsweise es war vielleicht jetzt tatsächlich mitten in der Pandemie, also 2020, 2021, jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee. Ja, ich weiß es nicht. Aber dieses ganze Netzwerk an, was du irgendwie 15, na, über 15 Jahre Netzwerk aufgebaut, egal ob es externe oder dann als interne, das kommt halt nicht von heute auf morgen wieder in einem neuen Konzern. Ja, das muss man sich wieder aufbauen. Das hat schon so ein Stück Mut gekostet. Aber trotzdem, es macht Spaß, ja, auch wieder dann ein neues Netzwerk aufzubauen und was Neues zu sehen und eine neue Kultur
Ja.
auch kennenzulernen.
Ja, das stimmt. Bringt ein bisschen Abwechslung. Und ich glaube, so viele Netzwerkkontakte, die überschneiden sich auch, ne? Also das heißt, also es ist man entweder man sieht sich immer zweimal, entweder fangen die dann auch in der gleichen Firma an oder man wird dafür einen Talk eingeladen oder hier. Also ich beobachte das auch jetzt bei David oder so und mir, dass sich das immer mehr verschwimmt, ja. Also diese unterschiedlichen Kontakte, die sich da geben. Und das ist manchmal ganz, ganz magisch, was dann das Netzwerk so hergibt. Ja.
Da ist viel Bewegung drin. Also die Menschen sind durchaus nicht mehr so gebunden an ihren Konzern. Also diese lebenslangen Konzernkarrieren, ich glaube, die haben auch irgendwie langsam ihr Ende gesehen.
Gibt es
Ja.
immer weniger, ja.
Ja. Und es ist auch ein hohes Risiko, ne? Also als so gesehen ein Freiberufler, ne, der hat halt irgendwie 10 Kunden, ja, und Festangestellter hat nur einen, ja. Also im Sinne einer Diversifizierung ist das eigentlich eine blöde Idee, ja. Also man sollte dann zumindest eine zweite Personal Brand auf einer zweiten Ebene irgendwie aufbauen, weil sonst
Das ist
nicht
ja die
gut,
zweite
ja.
Karriere, von der du gesprochen hast, Martin. Ne? Das ist dann schon gut, dass
Ja.
man eine im Unternehmen, eine außerhalb vom
Ganz
Unternehmen.
genau. Es gibt immer zwei Karrieren, ne? Eine außerhalb, eine findet es hier gerade statt und eine findet im Unternehmen statt. Und immer wenn es dann, sag ich mal, eng wird, also hilft einem das eine oder das andere. Ja.
Genau. Mir ging es immer darum, nicht den Kontakt zur, in Anführungszeichen, Außenwelt zu verlieren. Denn was ich beobachte, ist schon, da werden Top-Leute rekrutiert und die sind dann Teil dieses Konzernsystems und dann sehr stark nach innen gerichtet. Ja, am Anfang sind sie sozusagen auf einem ganz hohen Level ihrer Expertise und dann bedienen sie nur, was dieser Konzernkontext von ihnen benötigt. Ne? Das machen sie richtig. Es kann aber durchaus sein, dass die Welt außen sich anders entwickelt, schneller entwickelt, in eine andere Richtung entwickelt. Aber dadurch, dass es im Innen nicht in dem Maße gefordert ist, bleibst du da ein Stück zurück. Das war immer so meine Befürchtung. Du bist dann quasi unverkäuflich. Du kannst da gar nicht mehr raus, weil du irgendwie den Anschluss zur Außenwelt verloren hast.
Ja, du bist da total spezialisiert. Also da, wo du bist, bist du top. Ja, wenn es das nicht mehr gibt, dann braucht es aber nirgendwo auf der Welt mehr. Ne? Das ist nur auf dich zugeschnitten. Ja. Ja, das ist für mich auch immer eine wichtige Erkenntnis oder auch eine Frage, wenn ich in Teams Leute reinhole und so, so ja, wie sieht sein soziales Lernen von dem Kandidaten aus? Ne? Also wie lernt der sozial? Ne? Und geht es über die Firma hinaus? Also wie sieht deine Vernetzung aus? Geht er auf Konferenzen? Holt er sich irgendwo anderes Impulse? Hat er ein persönliches Netzwerk, wo er lernt oder so? Also das ist für mich essentiell und ich glaube, das gehört ein Stück weit zu diesem Berufsbild dazu. Und ich glaube auch, dass das für alle Berufe irgendwie mal wichtig wird. Ne? Ich beobachte das an Ingenieuren, die extreme Experten in Batteriebefertigung sind und sind da super Dings. Ich so, ja, und wie kennst du noch, die das machen außerhalb deiner Firma?
Hast du nicht viele
Keine. Ich so,
Optionen, ne?
ja, genau. Also ich sage, du musst Leute kennenlernen, die das auch machen. Und zwar weltweit am besten. Ja? Nur dann kannst du auch Karriere machen, besser werden. Ja, das sehe ich auch so.
Wobei, wenn du Batterieentwicklung machst, das ist eh nur gut, ne? Also wenn du jetzt vorher 12 Zylinder entwickelt hast, ist jetzt nur so semi-gut.
Ja, sieht man gut. Und je weniger, je kleiner das ist, ich meine, weil keine Ahnung, diese agile und Unternehmenstransformationsszene, wie viele Leute sind das in Deutschland? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sind es 10.000?
Eben.
Sind es vielleicht 8? Also das sind nicht viele, ne? Und da möglichst viele zu kennen und gute Vernetzung zu haben, ist, glaube ich, essentiell.
Dann haben wir noch eine abschließende Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar, was hättest du denn noch erwartet, welche Fragen wir dir stellen? Haben sie aber nicht gestellt.
Erwartungserwartungen.
Also wir waren beim Buch, das Buch haben wir. Ich habe mich nicht gefragt, ob es gut, ob es sich gut verkauft. Ich sage auch nichts zu Verkaufszahlen. Ihr habt vielleicht ganz bewusst, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, keine Vergleichsfragen gestellt. Ne? So insofern. Hast jetzt verschiedene Konzerne gesehen? Wer ist denn jetzt agiler? Oder wo ist es denn besser? Wäre auch schwierig, sowas zu beantworten. Aber die Frage kommt gelegentlich mal. Oder auch nur, was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Branchen? Weil offensichtlich eine sehr ingenieurslastige Automobilindustrie und eine Versicherungsbranche ist offensichtlich. Also, vom Produkt her
Anders.
schon sehr unterschiedlich und auch von der Kultur kann ich sagen, sehr unterschiedlich. Ohne Wertung, ganz bewusst. Also die Art von Vergleichsfragen, die kommen oft und habe jetzt nicht gehört hier.
Alles klar. Dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke.
Danke
Und
euch.
darfst gerne noch Infos teilen, wo sich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen noch über dich informieren können. Also wo findet man mehr Informationen über dich oder wo kann man Kontakt zu dir knüpfen?
Ja, also einerseits, die einzige Social Media Plattform, wo man noch Kontakt mit mir knüpfen kann, ist LinkedIn.
Packen wir in die Shownotes.
Genau. Oder eben mein Blog, also unter dem ganz kanonischen Namen reitner.de. Sehr einfach zu merken, findet man auch im Internet sehr gut. Das sind eigentlich die anderen Punkte, da kann man dann gerne Kontakt nehmen knüpfen.
Alles klar. Dann packen wir die Links in
Wunderbar.
die Shownotes. Wünschen dir viel Erfolg bei deiner Graswurzelbewegung als Pionier.
Dankeschön.
Und genau, weiterhin alles Gute und euch an den Kopfhörern zu Hause, wo auch immer ihr unterwegs seid, eine schöne Woche und bis bald. Ciao.
Bis dann.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.